Ja, einen schönen guten Tag. Und zuvor, und das ist keine Floskel, obwohl wir jetzt ja in den Zeiten von Floskeln auch leben, ein Dankeschön an Bödecker und die Landesmedienanstalt, an die Menschen, die das schaffen, dass wir eben etwas hören, wenn wir schon nichts vor vielen Leuten lesen können. Das wäre ein Dankeschön. Als zweite Vorbemerkung vielleicht, wir reden jetzt, und es ist gut, dass die jungen Leute es vor allen Dingen tun, wir reden sehr viel über Klimakatastrophe, Klimaveränderung. Ich möchte vielleicht am Anfang davon erinnern an die, ich nenne es mal so, größte Umweltkatastrophe, die wir in diesem 20. Jahrhundert, im vergangenen 20. Jahrhundert hatten. Das war 1986, als das Atomkraftwerk von Tschernobyl explodierte. Das ukrainische Wort Tschernobyl heißt auf Deutsch schwarzer, bitterer Wermut. Bei der Kernexplosion im Atomkraftwerk Tschernobyl wurden 3000 Tonnen schwere stählernen Reaktordecken angehoben. Große Mengen radioaktiver Brennstäbe und Graphitelementen wurden in die Luft geschleudert, fielen auf die Dächer der nebenstehenden Reaktoren, auf die Straßen, Plätze, Äcker und Wiesen der Umgebung. Durch diese Explosion wurde 6000 Mal mehr Radioaktivität als durch die furchtbare Hiroshima-Bombe freigesetzt. Die ersten verstrahlten Menschen starben schon nach 12 Stunden. Tausende Männer, Frauen und Kinder, die in keiner Statistik erfasst sind, wurden seitdem in der Ukraine und Belarusland Opfer des, wie man dort sagt, unsichtbaren schwarzen Todes. Am zweiten Tag nach der Katastrophe wurden mit 1200 Bussen und Lastkraftwagen einer 20 Kilometer langen Karawane in nur 4 Stunden die 50.000 Einwohner der 10 Kilometer von Tschernobyl entfernten Stadt Pripyat evakuiert. Die Leute sagten, man sollte nur das Nötigste mitnehmen. Jetzt seid in 3 Tagen wieder zu Hause, versicherten die Behörden. Keiner von ihnen kehrte je zurück. Noch heute ist Pripyat eine Geisterstadt. Rund um Tschernobyl riegelte das Militär eine 30 Kilometer Sperrzone ab, die niemand auch heute noch nicht betreten darf. In den Dörfern dieser Zone hoben Baggerfahrer Löcher aus, in denen sie die Holzhäuser versenkten und die sie danach zuschütteten. Anschließend durchstreiften Jagdkollektive die leeren Dörfer und erschossen die menschensuchenden, zutraulichen, hochverstrahlten Katzen und Hunde. Und Soldaten trugen die verseuchte Erde ab und begruben Erde unter Erde. Das war diese furchtbare Katastrophe. Ich war dann 3 Jahre später dort, um Hilfstransporte für Kinder hinzubringen. Und habe es dann auch geschafft, in ein Dorf, das war nur etwa so 35 Kilometer von der Kernexplosion entfernt gewesen, dorthin zu fahren und und davon vielleicht ein bisschen. Ich wartete in einer Kinderklinik und die Ärztin dort, es war ein Narodici, erzählte mir, wie man versucht, den Kindern zu helfen. In unserem Kreis leben noch 1700 Kinder. Zweimal im Jahr werden sie auf einem speziellen Strahlungsmessstuhl untersucht, um festzustellen, wie hoch die Zahl der Radionuklide ist, die sich, je nachdem, was sie gegessen oder wo sie sich aufgehalten haben, sehr schnell verändern kann. Der große mit Leder gepolsterte Stuhl ähnelt einem elektrischen Stuhl, in dem in den USA die zum Tode Verurteilten hingerichtet werden. Nur, dass hier durch die Kabel und Gurte kein Starkstrom zugeführt, sondern Schwachstromsignale abgeleitet werden. Ab 200 Maßeinheiten sind diese Radionuklide gefährlich, sagt die Ärztin. Bei 400 müssten die Kinder in eine Klinik. Aber es gäbe keinen Platz in einer Klinik. Sie fährt dann mit uns in ein Haus, um mir dort zu zeigen, wie die Kinder leben. ist eines der vierstöckigen Häuser im Neubaugebiet von Narodici. Sie sind Stein auf Stein gemauert. Ein Kind versucht, eine alte, betrunkene Frau, die neben dem vierstöckigen Haus liegt, aufzuheben. Wir gehen in eines der Häuser. Der Treppenflur ist dunkel, es gibt keine Beleuchtung. Die meisten Wohnungstüren sind nackte Eisentüren, nur einige von außen mit Kunstleder gepolstert. Eine Ärztin bittet uns, vor der Wohnungstür zu warten. Sie weiß nicht, ob die Familie möchte, dass wir, Ausländer, die Wohnung betreten. Ein Mann mit schön gelichtetem Haar öffnet. Hinter ihm versteckt sich ein vielleicht 12-jähriger Junge. Der Mann ruft die Frau. Als wir uns vorstellen, senkt sie die Augen, sagt ohne aufzublicken, Galina Malai, und bittet uns herein. In dem kleinen Wohnzimmer liegt ein 5 Jahre altes Mädchen auf dem Sofa. Seine Hände sind gekrümmt, er schlägt den Kopf hin und her. Der Mann nimmt es behutsam hoch und trägt es. Die Ärztin sagt, wahrscheinlich Spätfolgen der Atomexplosion von Tschernobyl. Bei dem Jungen hat sie zuletzt über 400 Maßeinheiten festgestellt. Vater und Mutter Malay sind arbeitslos. Sie war früher Melkerin. Er arbeitete im Wald, wo die Strahlung noch am höchsten ist. Vor 2 Jahren machte das Holzkombinat dicht. Seitdem bekommen sie lediglich 25 Euro für die Betreuung ihrer behinderten Tochter. Mit diesen 25 Euro bezahlen sie die Miete. Und zum Leben, frage ich. Der Kleine holt Beeren und Pilze aus dem Wald. Und manchmal findet der Mann für einen Tag eine Gelegenheitsarbeit. Die Augen des Jungen sehen müde aus, wie die eines alten Mannes. Hinter dem Sofa hängt ein bunter Wandteppich mit einem schlossähnlichen Haus am Meer. Rote Rosen blühen davor. Jalta, auf der Krim, frage ich. Sie wissen es nicht. Wir waren noch nie am Meer. Aber schön ist das Bild, sagt der Mann. Meine Begleiterin geht nach unten und holt Süßigkeiten und Kleidungsstücke aus dem Bus. Verstohlen, um die Eltern nicht zu beleidigen, lege ich, was ich noch nie in meinem Leben getan habe, heimlich Geld unter die Geschenke. Das war eines der schrecklichen Erlebnisse für mich in Tschernobyl. Ich war dann auch zuvor, war das in Afrika. Ich habe dort 1 Jahr lang Häuser gebaut in Mosambik für Mineros, für Bergwerkskumpel. Und dort hatte ich das für mich eigentlich schrecklichste Erlebnis. Es war aber, und das möchte ich mitgeben, es war für mich auch das hoffnungsvollste und entscheidendste Erlebnis, was ich bisher hatte. In den Dörfern ringsum gab es kaum noch Maschambas, auf denen etwas wuchs. Dürre, es war eine große Dürre gewesen, das ganze Jahr schon. Die Menschen beteten, die Afrikaner lagen auf den Knien und beteten, dass es regnet, aber es regnete nicht. Und eines Tages, nirgendwo noch Mais, fuhren wir in ein Nachbardorf und dort sah ich das Unfassbare. In den Hütten aus Elefantengras und auf den Matten davor lagen Tote. Tote Kinder, tote Frauen. Ich wusste nicht, wo ich hinschauen sollte. Dann sagte mir ein Kondero, ein Medizinmann, geh hinein ins Haus, dort ist kühl. Ich ging hinein ins Haus und dort sah ich einen Tontopf, einen großen Topf, Ton, voll mit Mais. Vor dem Haus lagen die verhungernden Menschen. Ich verstand nichts mehr. Da sagte der afrikanische Medizinmann mir, du musst es verstehen. In diesem Topf, in diesem Mais, wo die Menschen vielleicht noch 3 Tage überlebt hätten, wenn sie den Mais genommen und sich gekocht hätten, in diesem Topf liegt das Saatgut. Irgendwann, hofften sie, irgendwann wird es regnen. Und niemand darf das Saatgut anrühren. Denn wenn es dann regnet und wir haben kein Saatgut mehr, dann ist alles zu Ende. Ich habe seitdem diese Hoffnung, dass in allerschlimmsten Zeiten die Menschen Saatgut aufbewahren. Saatgut, mit dem sie in besseren Zeiten sehen können. Neues Leben sehen können. Das war für mich die größte Erfahrung bisher in meinem Leben und vielleicht darf ich sie an euch weitergeben. Und ganz zum Schluss, damit es nicht gar so traurig wird, möchte ich noch etwas ganz kurz nur aus meinem Buch über Griechenland stürzt die Götter vom Olymp vorlesen. Ich war dort einige Monate in der Zeit, als es Griechenland sehr, sehr schlecht ging, als die Menschen dort hungerten und vieles andere. Und ein Freund von mir, der gut Deutsch sprach, ein Grieche, in dessen Hotel, schlechtesten Hotel, habe ich verlangt. Ich möchte im schlechtesten Hotel leben, wo keine Touris oder sonst was, habe ich dann auch. Und der hat mit mir jeden Abend, hat er mir Geschichten erzählt, der Grieche. Und am letzten Tag, bevor ich weggeflogen bin, hatte er keine Zeit und sagte mir, ich werde dir noch, mein Freund, nur noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. In einem alten Dorf, griechischen, sieht ein älterer Mann vor der Fischtaverne, dem Fischrestaurant, das Schild Speisen und Getränke umsonst. Alles bezahlen die Enkel. Der Mann glaubt an einen Scherz. Doch als am nächsten Tag immer noch Speisen und Getränke, die die Enkel bezahlen, angeboten werden, sagt der Mann zu seiner Frau, ich lade dich heute Abend in die Fischtaverne ein. Vor dem Eingang hängt immer noch das vielversprechende Schild. Speisen und Getränke umsonst, alles bezahlen die Enkel. Der Mann bestellt zuerst also Champagner. Danach lässt er Hummer und Langusten und die delikatesten Fische kommen, probiert mit seiner Frau die feinsten Schokoladendesserts und verlangt zum guten Schluss noch einen mindestens 50 Jahre alten französischen Cognac. Als sie dankend gehen wollen, bringt der Kellner eine Rechnung über 850 Euro. Der Mann empört sich, wozu eine Rechnung? Es war doch alles umsonst, bezahlen sollten die Enkel. Das bestätigt der Kellner lächelnd und erklärt dann aber, doch diese Rechnung, Senior, ist die von ihrem Großvater.